alle Jahre zuwider. Einmal im Jahr versucht meine Frau, einen Mischlingsstraßenköter in einen reinrassigen High-Society-Pudel umzuwandeln. Dann nämlich, wenn sie mir als Weihnachtsgeschenk einen fabrikneuen dreiteiligen Anzug, ein paar glänzende italienische Schuhe sowie ein frisch gewebtes Seidenhemd in einer Feierlichkeit überreicht, als wären es ägyptische Grabbeigaben. Es handelt sich hierbei um ein fatales Missverständnis. Doch ist das meine Schuld. Als ich unsere Romanze in ihrer gesamten Tragweite noch nicht ermessen ließ und hauptsächlich auf horizontale Aspekte konzentrierte, hatte ich es im Rausch erotischer Unzurechnungsfähigkeit versäumt, der mir anverknallten, von Anfang an meinen Widerwillen gegenüber Buntfaltenhosen, Button-Down-Hemden sowie spitzen, glänzenden Halbschuhen mitzuteilen. Auch, dass eine Krawatte bei mir allenfalls im Zuge eines Selbstmordversuches zur Anwendung käme. Ich gestehe, es war mir während meiner unkontrollierbaren Zuneigungsphase gleichgültig, welche Gewandung ich trug, konzentrierte ich mich doch vielmehr darauf, alles möglichst rasch wieder auszuziehen. Denn hatte ich der wahnsinnige Amor erst vor seinen Karren gespannt, erscheint dir die Welt wie ein rosa ausgeleuchteter Strandurlaub und plötzlich findest du an nahezu allem Gefallen. Ägyptische Nacktkatzen, vegane Gurkenmuffins, Spaziergänge im Regen, Salsa-Tanzkurse oder therapeutisches Töpfern in einer Höhle auf Kreta und eben auch spießige Kleidung. Plötzlich alles dufte. Was mein Argument untermauert, den Infizierten das Wahlrecht zu entziehen, solange dieser kritische Zustand anhält. Weil ich also der Frau gegenüber meine wahren Gefühle unterdrückte, straft mich das Schicksal nun damit, stets feinen Zwirn tragen zu müssen, sobald wir zum Zwecke gesellschaftlichen Amüsements gemeinsam das Haus verlassen. Versuche, die Angebetete von meinem wahren Modegeschmack zu überzeugen, scheitern regelmäßig. Sobald ich mich nämlich in geschmeidiger Cargohose, einem T-Shirt mit politisch unkorrektem Aufdruck, darüber meine alte Lederjacke gezogen und in bequemen Wanderschuhen steckend als vorzeigbar deklariere, schüttelt sie nur mitleidig lächelnd den Kopf und sagt, falls du es vergessen hast, du bist keine 15 mehr. In solchen Momenten stehe ich kurz davor zu rebellieren, will mit den Lackschuhen im Garten Saatfurchen für die Tomaten ziehen oder mit dem neuen Anzug in den Wald laufen, mich dort mit einer Machete in einem Dorngestrüpp abreagieren und anschließend im Schlamm wälzen. Nun gut, ich befand mich tatsächlich im Alter von 15 Jahren, als ich mich letztmals modisch aktiv engagierte. Meine Frau weiß das, daher die ironische Anspielung, denn alles endete in einem Desaster. Damals, anno 1981, kam in der Szene die Mode auf, Jeanskleidung zu tragen, in die man eigenhändig und ganz individuell ein weißes Fleckenmuster gebleicht hatte. Dazu musste man lediglich Hose und Jacke in die Badewanne flach ausbreiten und an verschiedenen Stellen mit Domestos bespritzen. So wurde mir der Bleichvorgang von meinem Kumpel Alex erklärt. Alex war der stärkste Junge, den ich kannte, und er hatte sogar einmal in der Gasse zwischen Schulgebäude und Mehrzweckhalle mit Dagmar Greibig rumgeknutscht. Die hatte schon Möpse wie Mopedlampen. Und Alex wusste bereits um das Wesen so vieler Dinge. Dinge, die er von seinem großen Bruder erfuhr, Fakten, die mich gleichzeitig ängstigten und faszinierten, von einer Welt berichteten, die irgendwo da draußen hinter dem Ortsschild unseres Dorfes begann. Etwa die Geschichte von dem jungen Paar, das nachts im Wald eine Autopanne hatte. Der Mann ließ seine Frau allein im Wagen zurück, um Hilfe zu holen. Wenig später rumste es permanent auf dem Autodach. Als die Frau ausstieg und nachschaute, stand draußen eine finstere Gestalt, die mit dem abgetrennten Kopf ihres Mannes permanent aufs Verdeck schlug.
Ist in Amerika passiert, beendete Alex seine Erzählung und drückt ihr damit das Siegel der wahren Begebenheit auf. Ich nahm mir vor, niemals mit einer Frau in den Wald zu fahren, nicht ahnend, dass sie mich schon bei der ersten Gelegenheit nicht daran halten würde. Wenngleich ich lange über ein kleines Detail der Horrorgeschichte grübelte. Warum war der Killer ausgerechnet dort im Wald zur Stelle?
War er hauptberuflich Killer und dies sein Arbeitsplatz? Beziehungsweise, was machte er an all den anderen Tagen dort, wenn gerade mal niemand vorbeikam und eine Panne hatte? Vielleicht ist er zuvor ja nur ein kleiner, psychisch instabiler Lesebühnenautor gewesen, der einmal frustriert durch den dunklen Forst schlurfte, um sich dort mit einer Machete am Unterholz abzureagieren und nebenbei den dreiteiligen Anzug nebst italienischen Schuhen zu ruinieren, das zu tragen ihn seine Frau ständig zwang. Damit er künftig wieder seine geliebte Cargohose, das T-Shirt mit dem politisch unkorrekten Aufdruck und die alte Lederjacke anziehen konnte. Und als er dabei zufällig auf das Paar mit dem defekten Auto stieß, hat er wohl etwas überreagiert. Oftmals finden die Leute ja erst spät zu ihrer wahren Berufung. Wie auch immer. Alex' Bruder trug längst die scheckigen Jeans und was der hatte, wollte Alex auch haben. Und was dieser wiederum hatte, musste auch ich haben. Der große Bruder fuhr außerdem ein Motorrad und hatte angeblich seine Hände schon unter mehr Rücken gehabt als ein Puppenspieler der Muppet Show. Im Gegensatz zu uns war er also schon komplett cool. Und neuerdings hatte der Bruder sogar eine feste Freundin. Die trug Netzhemden und nichts drunter. Allein die ungeklärte Frage, ob die heiße Braut unter ihrer blau-weiß getupften Stretch-Jeans dasselbe nichts trug, sorgte derzeit für ganz andere Schattierungen auf meiner Hose. Aber wie gesagt, für Alex und mich war es gebongt. Am nächsten Disco-Abend würden wir mit gefleckten Hosen, gemeint sind die Chlorgebleichten, für eine optische Sensation sorgen. Unter Disco war die musikalische Beschallung einer Mehrzweckhalle zu verstehen, die sich in der unserem Dorf am nächsten gelegenen Kleinstadt befand. Da die Mini-Metropole über keinen speziellen Tanztempel verfügte, war es den Jugendlichen von Gemeinderatsgnaden gestattet worden, einmal monatlich in besagter Halle zu aktuellen Hits abzuhotten, welche ihr von den Betreibern einer mobilen Diskothek, de facto zwei Plattenspieler und ein kleiner Korb Vinylplatten, akustisch kredenzt wurden. Hier gab sich der Landadel ein Stelldichein, schwang die Hufe, verschaffte Brauereien Rekordumsätze, raufte die Rangordnung aus und raspelte nebenbei Süßholz in klimabedrohenden Ausmaßen. All diese Leute würden bald in Ehrfurcht vor mir erstarren. Denn die Ankunft des Jeans-Messias war nah. An der kommenden Veranstaltung würde dort ein ultra cool gekleideter Typ aufkreuzen, um den sich das liebestolle Weibsvolk eifersüchtig Schlägereien lieferte. Fraglos standen mein gesellschaftlicher Aufstieg und erster sexueller Punktgewinn unmittelbar bevor. Wie viele Pionierleistungen barg auch meine modische Transformation die Gefahr, auf Unverständnis unter Konservativen zu stoßen. Will sagen, sollte meine Mutter die ätzende Pigmentierung einer nagelneuen Jeansgarnitur mitbekommen, würde es mir den Kopf abschrauben und das Gewinde demolieren. Ich besaß nämlich nur eine Jeanshose. Eine teure, eng sitzende Levi's 501, die ich von der Frau Mama nebst passender Jacke zu Weihnachten geschenkt bekommen hatte. Und meine Tante Gertrud hatte wie immer selbstgestrickte und 1A gebügelte Socken beigelegt, wo es ein zerknitterter 50-Mark-Schein doch auch getan hätte. Offenbar verspürten Frauen mir gegenüber schon immer den Drang, mich einzukleiden. Ich hielt es daher für angebracht, die Umwandlung meiner Jeans zum Albino heimlich und erst 2 Stunden vor Beginn der Disco in meinem Zimmer mittels eines Waschzubers vorzunehmen. Meine Bude war der muttersicherste Ort im ganzen Haus. Seit sie 2 Jahre zuvor beim Staubsaugen unter meinem Bett eine bestürzende Entdeckung gemacht hatte. Dort hatte der blöde Alex im Zuge eines makabren Scherzes von mir unbemerkt ein Sadomaso-Magazin seines Bruders deponiert. Nun ja, immerhin war ich von da an, trotz zahlreicher Vergehen, nie wieder von meinen Eltern körperlich gezüchtigt worden, da sie wohl fürchteten, ich hätte Spaß daran. Sobald das Bleichmittel auf der Kleidung getrocknet war, warf ich mich in die neue Schale, übte am Spiegel noch etwas den arroganten Billy Idol-Blick und schlich mich schließlich zur Hintertür hinaus. Es hätte ein schöner Abend werden können in der düsteren, von Bässen wummernden und im Gänseblümchenmuster der Diskokugel schimmernden Mehrzweckhalle. Alex und ich fanden in unserer blau-weißen Aufmachung anfangs viel Beachtung, was mein Kumpel sogleich auch flirttechnisch einzusetzen wusste. Während ein neidischer Idiot ungefragt zu mir sagte, er hätte mich beinahe mit einer Kuh verwechselt und schon überlegt, in einen Stall zu treiben. Ich war trotzdem stolz auf mich wie ein Pfau. Allerdings fühlte ich mich nach etwa einer Stunde nicht mehr wohl. Meine Haut begann zu jucken und zu brennen und ich zu reiben und zu kratzen. Irgendwann fiel mir auf, dass in der Halle ein kühler Luftzug herrschte, aber erst als ich nach einem weiteren Rubbeln zu meinem Entsetzen einen zerbröselnden Jackenärmel in der Hand hielt, wurde mir klar, dass die Kälte durch Löcher in meiner Kleidung eindrang. Umgehend warnte ich Alex vor der zersetzenden Rache des Domestos. »Du Depp«, sagte er, »hast du das Zeug nach dem Bleichen nicht wieder mit Wasser aus den Klamotten gespült?« »Hatte ich nicht. Hatte mir ja auch keiner gesagt.« Ausgerechnet in diesem Moment sprach mich Dagmar Greibig an, ihre Mopedlampen mit Vorlicht auf mich gerichtet. Und als sie mir obendrein ein Rumknutschen in der Gasse hinter der Halle in Aussicht stellte, sofern ich ihr eine Fanta spendierte, wuchs mir umgehend eine Überraschungslatte. Dann zerriss meine Hose im Schritt. Dann fiel mein linkes Hosenbein ab. Dagmars kreischendes Lachen und ihr Fingerzeig auf meine zerfetzte Unterleibsregion mit ausgebeulter Unterhose erregte Aufmerksamkeit und immer mehr Leute umringten mich grinsend und johlend. Plötzlich zupften sie an mir, als wäre ich ein Grillhähnchen. Einer rief mir zu, »Ey, Leprakranker, komm, jetzt tanz mal, dass die Fetzen fliegen!« Ich musste ihr weg. Sofort. Wild mit den Armen rudern, kämpfte ich mich durch die Menge mit dem fatalen Ergebnis, dass ich den Ausgang nur noch in Unterhose und T-Shirt erreichte. Der Vorteil, in einer Kleinstadt zu wohnen, jeder kennt jeden. Der Nachteil, in einer Kleinstadt zu wohnen, jeder kennt jeden. Der Tratsch um einen unfreiwilligen Striptease bereitete mir eine unvergessliche Zeit. Aber das war nichts gegen das Donnerwetter meiner Mutter, die irgendwann beim Wäschemangeln einen Wäschemangel feststellte und anhand einer leeren Domestosflasche im Hausmüll ihre Schlüsse zog. Zur Strafe musste ich bis auf Weiteres an Festlichkeiten die abgelegten, viel zu engen Sonntagsanzüge meines jüngeren Bruders tragen, was wohl im Nachhinein einiges erklärt. Wenn ich also nun jährlich von meiner Liebsten mit einem neuen Anzug ausstaffiert werde, fühle ich mich darin zwar nicht wohl, aber immerhin laufe ich nicht mehr Gefahr, modischen Peinlichkeiten ausgesetzt zu sein. Und solange ich, kleiner Lesebühnenautor, regelmäßig meine Psychopharmaka erhalte, verspüre ich auch nicht mehr das Verlangen, mit einer Machete durch den Wald zu streifen oder mich damit an einer Lesung durchs Publikum zu arbeiten. Nur die Waschmaschine bedienen lässt mich meine Frau nicht mehr, seit ich ihr die Domestos-Geschichte erzählt habe. Aber das ist mir Jacke wie Hose.